Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brotherly Talk. Wir sind zurück, nicht aus dem Urlaub, schön wär's. Nee, wir sind zurück aus den Untiefen der Draft-Vorbereitung. Der NFL-Draft in Green Bay, Wisconsin steht an. Am 24. April geht's los. Es ist übrigens die 90. Ausgabe des Draft und für die Philadelphia Eagles hoffentlich eine erfolgreiche. Wir haben für euch im Kopf und auf Papier schon mal gemockt, auf Basis der Positional Needs der Eagles und ein bisschen natürlich auch mit dem Wissen, dass GM Howie Roseman immer für eine Überraschung gut ist in diesem so besonderen Auswahlverfahren. Die Ausgangslage ist für einen amtierenden Super Bowl Champion, und Tim hat das ganz oft schon erzählt, natürlich erstmal so ein bisschen undankbar. Ne? Du pickst in Runde 1 nämlich, komisch, an Position 32. Wer da wohl noch zu haben ist und ob die Eagles dann auch tatsächlich an 32 picken oder eben hoch oder runter traden, das wissen wir alles noch nicht, aber wir reden drüber. Dafür gibt es diesen Podcast und wir freuen uns, dass ihr dabei seid und zuhört. Heute also der große Philadelphia Eagles Mock Draft 2025. Wir schauen uns alle Draft Picks der Eagles aus diesem Jahr an und gucken, welche Positionsgruppe und welche Spieler es dann eben so sein könnten. So, mein First Overall Pick für den Brotherly Talk, den kennt ihr schon, der hat in seinem Rookie-Jahr unglaublich abgeliefert hier im Podcast. Ich freue mich, Tim, dass du da bist. Und wie immer habe ich zu Beginn gleich mal eine wichtige Frage. Wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Danke dir für die charmante Einleitung, Flo. Weiß ich sehr zu schätzen. Mir geht es sehr, sehr gut. Es ist schön warm draußen. Die Sonne scheint, macht mir immer gute Laune. Leider, und auch nur aus dem Grund hoffe ich auf ein bisschen Regen, ist immer noch die Allergie, wie vielleicht auch bei euch da draußen, die Allergien gegen die diversen Pollen, die da so rumschwirren, vorhanden. Von daher wäre es schön, wenn die mal weggewischt worden wären durch einen kleinen, gerne in der Nacht und nicht am Wochenende Regenschauer. Aber nein, mir geht's hervorragend und wie du ja, Flo, auch weißt, bin ich ja ein großer Draft-Fan. Seit Jahren stelle ich mir immer den Wecker und gucke mir das an, weil ich einfach die erste Runde super unterhaltsam finde. Und ihr da draußen, ihr habt ja, wenn ihr das hört, auch noch eine Woche Zeit, euch da mal so ein bisschen reinzufuchsen, und ihr werdet merken, wenn ihr das macht und euch dann den Draft anschaut, dann ist es richtig lustig, weil ihr viele Spieler kennt, die dann gepickt werden, und das macht wirklich Spaß.
Hast du auch eine Allergie gegen Draft-Pick 32 in Runde 1?
Ja, nee, natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Also wenn es nach mir ging, haben wir jedes Jahr den Pick Nummer 32. Klar, macht vielleicht beim Draft-Mocken weniger Spaß, aber natürlich während der Saison dann, wenn du den Super Bowl gewinnst. Also von daher darf das gerne jetzt jedes Mal so sein.
Ja, und Tim ist wieder passend in Eagles Klamotte erschienen hier zum Podcast, auch in seiner Hand. In dem Fall keine Klamotte, aber das richtige Getränk. Der trinkt nämlich eine Limo in Midnight Green gehalten. Jetzt sag nochmal, welcher Geschmack?
Limone, Minze. Und ich dachte, ja, das lacht mich hier so Midnight Green an, das kaufe ich mir einfach mal, ist sehr erfrischend. Wir nennen natürlich wie immer nicht die Marke. Ganz lecker, wahrscheinlich nicht ganz zuckerfrei, vermute ich. Es ist zumindest, es erweckt den Anschein, gesund zu sein.
Ist ein bisschen dekadent, ey, Limone, Minze. Ja, lass dir schmecken, finde ich gut. Ich bleib bei meinem Wasser hier. Ich beweise es mal kurz.
Sagt der, der aus der ungefähr 80 Dollar teuren Tasse trinkt, ne?
Das ist ein Stanley Cup. Gibt's auch noch anders von anderen Herstellerinnen und Herstellern. Wir haben das Ding für Togo Touchdown tatsächlich herstellen lassen. Der musste sein, das tut mir leid.
Ja, schau, ich muss mir halt das Zeug noch selber kaufen.
Anderes Thema. So, wir stellen euch natürlich gleich in Ruhe alle Picks der Eagles vor und wollen vor unseren Mock-Draft-Ergebnissen für den besseren Überblick auch nochmal gemeinsam auf die Positional Needs schauen. Wie auch im vergangenen Jahr haben wir uns darauf geeinigt, Tim, bei den aktuellen Picks und den Positionen zu bleiben und auf irgendwelche wilden Splash-Moves und Trades zu verzichten. Das fällt vor allem deshalb schwer, weil Howie Roseman eben Howie Roseman ist, ne? Und natürlich für seine Aggressivität im Draft und eben solche Splash-Moves auch bekannt ist. Der selbst hat ja gerade in einem Interview Folgendes gesagt: "Being aggressive has always been part of my DNA. I feel fortunate that I have people around me that support that. It allows us to take chances." Tim, Aggressivität im Draft. Wie viel Chance und wie viel Risiko steckt da für die Eagles drin? Gerade wenn du an Tag 1 an 32 pickst. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Du tradest hoch in Runde 1 für Tight End Colston Loveland von Michigan. Bester Passcatcher dieser Tight End Klasse. Und gerade mit den Trade-Spekulationen um Dallas Goedert eine wichtige Positionsgruppe. Und siehst an 32 Mist. Da wäre ja jetzt zum Beispiel so ein Mason Taylor von LSU noch da gewesen. Also wie viel Chance, wie viel Risiko steckt in diesem Wort Aggressivität?
Also ich glaube, grundsätzlich, also du hast völlig recht, wenn man overaggressive ist, dann kann das auch mal tierisch in die Hose gehen. Ich glaube, die letzten Jahre haben bewiesen, dass sowohl Howie Roseman als aber natürlich auch sein ganzes Scouting-Department einen extrem guten Job macht. Und wenn die sich jemanden rauspicken, den sie unbedingt haben wollen und wo sie dann nach vorne gehen, ne, sei es ein Devontae Smith oder auch ein Jalen Carter, dann machen die das auch. Oder auch beim Cooper DeJean. Das war ja auch sehr aggressiv, dann nochmal nach vorne zu gehen und sich den dann zu picken. Ich glaube, da kann man sehr, sehr entspannt sein und sich auch eher im Gegenteil darüber freuen, dass wenn man auf Basis von einer guten Vorbereitung jemanden im Auge hat, der dann vielleicht doch ein bisschen tiefer fällt und in die Reichweite kommt, dass sich das dann wirklich lohnt. Also von daher glaube ich, sollte man das als Eagles-Fans, also ich meine, wir wussten es ja, dass er hätte nicht sagen müssen, das wussten wir ja schon vorher, dass er eher aggressiver da unterwegs ist, aber das ist ja eigentlich wirklich sehr, sehr schön, weil er oft richtig lag. Ich glaube, der letzte richtige Bust, den er produziert hat, war Jalen Reagor. Ne? Ich meine, wir hätten auch Justin Jefferson bei den Eagles sehen können, der dann später einen danach genommen wurde, wo sich ja die Vikings totgelacht haben. Ich glaube, das war auch sein letzter richtiger Bust und Fehler. Und von daher finde ich das sehr, sehr gut. Und was man ja nicht außer Acht lassen darf, und das hatten wir die letzten Male schon den letzten Podcast diverse Male erwähnt, ich glaube, wir werden wirklich sehr, sehr aggressive Philadelphia Eagles sehen. Warum? Wir haben euch ja schon gesagt, dass die Eagles jetzt bei diesem und beim nächsten Draft insgesamt 20 Draftpicks haben, von denen 7 unter den Top 100 sind. Also von daher bist du extrem gut munitioniert, um wirklich aggressiv zu sein. Ich habe ja auch schon witzige Sachen gelesen, Flo, du wahrscheinlich auch. Was würde es denn kosten, wenn die Eagles auf 2 gehen und sich quasi Abdul Carter holen, den Eagles-Fan, haben wir schon erwähnt, dass er ein großer Philadelphia Eagles-Fan ist. Also Haus und Hof, so aggressiv wird Howie Roseman auch nicht sein, dass er Haus und Hof wegtradet. Aber mit dieser Munition, mit diesem Draft-Munition, glaube ich schon, dass wir das ein oder andere sehen können. Ich weiß nicht, Flo, siehst du es ähnlich?
Sehe ich genauso. Und Abdul Carter hätte ich gerne auf der 2, aber wie du sagst, wenn du Haus und Hof dafür hergeben musst, da ist Howie Roseman, glaube ich, schlauer trotzdem. Und wir haben es gesagt, eine aggressive Draft-Philosophie ist bei ihm gemäß eigener Aussage tief verwurzelt. Lässt sich auch nochmal von mir mit ein paar Zahlen und Namen belegen. Hier mal die größten Moves und Namen der letzten Jahre, und das ist echt beeindruckend. 2023 hochgetradet für Jalen Carter, hast du angesprochen. 2022 hochgetradet für Jordan Davis. Ebenfalls 2022 getradet für AJ Brown. 2021 hochgetradet für Devontae Smith. 2020 getradet für Darius Slay. 2018 runtergetradet für Dallas Goedert. Und so weiter und so weiter. 2025, Tim, Hot Take?
Hot Take, dass die Eagles nicht auf der 32 picken werden, sondern früher.
Da gehe ich mit.
Ja. Aber wie Flo, du hast gesagt, nachdem wir das nicht antizipieren können und das natürlich dann auch den Draft ein bisschen zu wild machen würde. Also ich meine, Flo und ich könnten jetzt annehmen in unserer Philosophie, dass die Eagles auf 10 hochgehen und XY picken. Das macht ja keinen Spaß, weil da ist ja dann so viel, ist sowieso schon, wie ihr ja wisst, bei jedem Mock-Draft Spekulation dabei. Aber das macht es einfach noch unrealistischer. Und da dachten wir, nee, wir bleiben lieber ohne Trades und picken so, wie es ist.
Aber wie findest du meinen Colston Loveland-Take?
Wäre auch...
Teilt in Runde 1?
Gut. Also ich meine, der Spieler ist gut. Jetzt will ich das nicht vorwegnehmen. Unsere Diskussion gleich, ob, wann und wie, welche Position. Es ist auf jeden Fall ein guter Spieler. So viel würde ich mal sagen.
Wird ja mit den Indianapolis Colts in Verbindung gebracht. Ich weiß nicht, wann die dran sind, irgendwie 14 oder sowas. Das wäre vielleicht eine Option. Aber lass uns gleich darüber reden. Dann wollen wir euch jetzt noch schnell mit allen Picks der Philadelphia Eagles aus dem diesjährigen Draft versorgen. 8 Stück sind es insgesamt und alle in den ersten 5 Runden, auch nicht unwichtig. An Tag 1, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, übrigens live bei Nitro und auf RTL Plus zu sehen, sind die Eagles als amtierender Super Bowl Champion, also an Position 32 dran, wenn es keine Trades gibt bis dahin. Runde 2 dann an 64, Runde 3 96, Runde 4 134. So, und dann noch die verbleibenden 4 Picks. Das sind alles 5-Runden-Picks. Die 161 von Houston, die 164 von Cleveland, die 165 von Washington. Viel los. Und dann noch die 168. Das ist also das, was auf dem Tisch liegt im War Room der Eagles. Und daneben liegen sicher irgendwo die größten Positional Needs, die im Draft eben adressiert werden sollten oder sogar adressiert werden müssen. Gleich unser großer Philadelphia Eagles Mock Draft 2025. Davor nur noch diese Frage an dich, Tim. Du bist der Experte. Die großen Löcher schnell zu stopfen ist das eine. Wie wichtig ist es aber als Franchise im Draft bei den Needs auch, sagen wir mal, längerfristig zu gucken? Ne? Howie Roseman ist ja eher einer, der die frühen Picks für langfristige oder längerfristige Lösungen nutzt. Und vielleicht noch eine Zusatzfrage. Ist die Free Agency vielleicht dann eher was für die schnelle und kurzfristige Lösung bei den Eagles?
Da hast du 100% meine Antwort, die ich dir gegeben hätte, vorweggenommen. Ich sehe das genauso wie du. Also für mich ist es essentiell wichtig, dass du nach einer Positional Needs, aber auch Best Player Available. Also ich finde, es muss immer so ein bisschen eine Mischung sein. Und wenn du es dir erlauben kannst, dann gehst du eigentlich immer nach Best Player Available. Was meine ich damit? Nehmen wir mal an, du brauchst eigentlich jemanden D-Liner. Dafür hast du aber ein Jahrhunderttalent irgendwie auf Running Back. Dann nimmst du vielleicht auch diesen Jahrhunderttalent auf Running Back. Das ist aber, muss man auch fairerweise dazu sagen, ein Luxus, den man sich als Team gönnen muss. Die Eagles, wie wenige andere Teams auch, haben natürlich einen extrem starken Roster und sind dementsprechend in der Lage, wirklich nach Best Player Available zu gehen. Das ist auf jeden Fall ein großes Gut. Das werden wir sicherlich auch an der einen oder anderen Position sehen bei den Eagles, je nachdem, wer ihnen dann in den Schoß fällt. Das ist das eine. Das andere ist, und das haben wir wunderbar gesehen, was du gerade gesagt hast, nach dem Motto die Free Agency, damit verstärkst du dich kurzfristig, weil das sind ja alles proven und erfahrene NFL-Spieler. Das haben ja damals seinerzeit die Los Angeles Rams gemacht, als sie dann auch den Super Bowl tatsächlich gewonnen haben. Die haben ja wirklich Haus und Hof an Draftpicks weggegeben, hatten dann kaum noch welche. Es hat ja, glaube ich, bis zum letzten Jahr gedauert, bis sie wieder mal einen Erstrundenpick hatten. Aber es hat sich bei ihnen gelohnt. Das kann auch in die Hose gehen, aber im Falle der Rams hat sich das gelohnt. Die haben gesagt, Draft brauche ich nicht, das ist zu sehr Zukunft, wir sind jetzt im Win-Now-Fenster und dementsprechend holen wir uns ein Top-Team zusammen auf Kosten der Draft-Picks, die wir dafür abgeben müssen. Also von daher, wir wissen es, Howie Roseman denkt da sehr langfristig, ich finde das persönlich sehr, sehr gut, gerade weil bei den wichtigen Positionen in der D-Line, in der O-Line, aber auch Linebacker, Safety, das braucht halt nur mal eine Weile, weil die NFL so viel physischer ist als der College Football. Deswegen funktionieren ja auch Wide Receiver und Running Backs oftmals schneller, weil da geht es eben nicht so um diese Kraft, die du halt in der O-Line, in der D-Line, diese Körperlichkeit, diese Masse, Safety, Linebacker, die brauchen typischerweise 2 bis 3 Jahre. Das haben wir jetzt auch immer wieder gesehen, ne? Bei einem Moro Ojomo, bei einem Nakobe Dean, die gebraucht haben. Also das hat auch ein Nolan Smith beispielsweise, ein wunderbares Beispiel, der auch ein Jahr gebraucht hat, bis er richtig produktiv war. Also von daher finde ich dieses strategische, nach auch zukünftigen Needs zu draften, ziemlich smart heiße diese Philosophie gut und habe auch, und das nehme ich mal vorneweg, auch natürlich meinen Mock-Draft so ein bisschen danach ausgerichtet.
Das habe ich auch und das macht die Auswahl dann nochmal spannender und unsere Diskussion gleich sicher. Auch Howie Roseman hat das mit Nolan Smith natürlich alles schon vorher gewusst und deswegen das gemacht, was er gemacht hat. Wollen wir noch kurz über diese Draft Klasse von 2025 sprechen oder die Top Dogs? Du hast gerade das Thema Running Back angesprochen. Jeder spricht über Ashton Jeanty. Wo landet der bei den Raiders wahrscheinlich?
Also ich glaube es auch. Ich habe aber jetzt auch, Daniel Jeremiah ist ja auch so ein Draft-Gott. Habe gestern auch ein langes Interview mit ihm gesehen bei der Pat McAfee-Show. Ihr wisst ja, großer Fan. Betone ich mal wieder, die Jungs machen einfach einen tollen Job. Da wurde auch viel philosophiert und auch wild philosophiert. Ich habe auch schon, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird, ich habe auch schon Drafts gesehen, Mock-Drafts, wo Ashton Jeanty auf der 3 zu den Giants gegangen ist.
Oh.
Ja, und gestern auch diskutiert und fand ich auch ganz interessant, um einfach auch Drake May zu unterstützen und die auch Stephon Diggs geholt haben, auch die O-Line verstärkt haben, hat er auch erwähnt, dass er sich vorstellen könnte, gegebenenfalls, dass er bei den New England Patriots an der 4 landet. Also das wird sehr, sehr spannend, wo er dann wirklich am Ende landen wird. Also Raiders wäre natürlich cool. Ich glaube, da wird er gut reinpassen. Aber es ist nicht gesagt, dass er vielleicht nicht sogar schon früher geht. Das wird super spannend.
Auch nicht gesagt ist, wo Shedeur Sanders landet, ja, beziehungsweise wie tief er fällt. Was ist da deine Einschätzung?
Ich glaube, also hättest du mich vor einer Woche gefragt, hätte ich gesagt, er fällt tatsächlich in die 20er. Und
aber Pro Day war gut, ne?
ja, die Pittsburgh Steelers freuen sich. Aber genau, dann ist leider aber etwas passiert. Und zwar ist passiert, dass sich Derek Carr verletzt hat bei den Saints und mittlerweile zweifelhaft ist, ob er überhaupt nächste Saison spielen wird. Mhm. Deswegen vermute ich, es sei denn natürlich irgendwie die anderen Quarterbacks werden noch höher eingeschätzt als Shadow Sanders. Das ist natürlich up to discussion. Aber ich sag mal, an der 9 brauchen die Saints auch einen Quarterback. Deswegen würde ich vermuten, dass er an der 9 geht. Aber let's see.
Ich würde ihn gern hinter Aaron Rodgers ein Jahr sehen bei den Pittsburgh Steelers. Das finde ich echt ganz spannend und ich glaube, da hat er auch noch mal Zeit, sich zu entwickeln.
Dafür muss aber erstmal der Kollege Rodgers bei den Steelers unterschreiben. Boah. Weißt du schon was, Flo?
Na, ich weiß gar nichts. Ich habe mir aber jetzt erst diese Doku angeguckt, diese Aaron Rodgers-Doku. Hast du die gesehen?
Noch nicht. Das werde ich irgendwann mal machen, wenn ich was ganz Absurdes sehen will.
Oh, Leute, ich weiß nicht, ey, ob das mir hilft in meiner Sympathie für Aaron Rodgers oder nicht. Ich bin noch sehr zwiegespalten. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr die gesehen habt und wie euch der Kollege Rodgers so gefällt. Jetzt gab es noch ein Zitat von der Ex von ihm. Als sie mit ihm zusammen war, war wohl die schlimmste Zeit in ihrem Leben und so. Also ich habe, keine Ahnung. Guckt euch das mal an. Das ist schon verrückt.
Ja, verrückt ist ein gutes Stichwort. Der Draft wird, glaube ich, und das glauben viele Experten, die Meinung habe ich natürlich nicht exklusiv, sondern teilen viele Experten in den USA, der Draft wird verrückt werden, auch die erste Runde, weil ja. Nach Einschätzung vieler Experten gibt es hier nur 3 sogenannte Blue-Chip-Player, also das heißt so Standout-Player, die es sehr, sehr selten gibt. Das ist normalerweise natürlich nicht der Fall. Normalerweise hast du auch viel bessere Quarterbacks, was diesmal auch nicht der Fall ist. Und laut Einschätzung der Experten hast du genau 3 von diesen Blue-Chip-Playern. Das sind
Darf ich raten?
Carter. Ja, klar. Carter war klar. Wen noch?
Ja, Cam Ward und Travis Hunter.
Tatsächlich, Ward wird nicht als Blue Chip gesehen. Der ist der beste Quarterback im Draft, aber wer tatsächlich als Blue Chip Player gesehen wird, der, und das ist auch der Grund, warum manche wirklich schon an 3 sehen, ist tatsächlich Ashton Shanty.
Ah ja, okay, also, aber ist fair. Mhm.
Ja, und Cam Ward, da sind sich alle einig und mittlerweile auch beim Fortnite-Spielen, ich weiß nicht, Flo, ob du es gesehen hast, Cam Ward hat ja beim Fortnite-Spielen gestern, wir nehmen am heutigen, was haben wir heute, Mittwoch, auf, hat er gestern irgendwie beim Fortnite-Spielen irgendwie wohl so Andeutungen gemacht und wurde Fragen gestellt, wer ist so der beste Running Back und dann hat er halt irgendwie dann die Running Backs natürlich der Titans aufgezählt, wer ist der beste Wide Receiver, dann hat er da auch wieder einen von den Titans gesagt, also das Ding ist durch, Cam Ward geht an 1, aber wie gesagt, 3 Blue-Chip-Player nur und danach ist es wirklich persönliche Präferenzfrage. Wen magst du als GM mit Blick auf deine Needs, aber mit Blick auf das Skillset, mit Blick auf vielleicht die Charaktereigenschaften am liebsten? Von daher kann das vogelwild werden und diejenigen, die wir jetzt an, keine Ahnung, 32 picken, gehen vielleicht schon an 10 oder sie fallen sogar in die zweite Runde. Also da könnt ihr euch drauf gefasst machen, das wird ein ganz, ganz wilder und verrückter Draft. Ein Grund mehr für mich, da auf jeden Fall mal einzuschalten, weil das wird interessant werden.
Und deswegen ist hier gleich auch alles erlaubt. Es geht eben nicht falsch oder richtig im Mock-Draft und es macht wirklich Spaß. Dann mal los, würde ich sagen. Ne? Ich habe es in diesem Jahr dann eben so gemacht, dass ich mir die Needs bei den Eagles na so fast ein bisschen gerankt habe. Ne? Ich habe mir das angeguckt und habe mir ein Ranking gemacht bei den Needs und dann eben nach dem perfekten Fit gesucht an der jeweiligen Stelle. Und so ist dann mein Board entstanden. Letztes Jahr hast du ja angefangen. Also ich will jetzt keinen Salz in die Wunde streuen. Ne? Du hast in Runde 1 Offensive Tackle Tyler Guyton gehabt. Den haben sich die Cowboys dann, ich glaube, die haben runtergetradet und den haben die sich an 29 geschnappt. Die Eagles waren an 22 dran und haben sich für einen gewissen Quinion Mitchell entschieden. Cornerback aus Toledo. Ja, da hast du dich vertan, Tim.
Da hast du völlig recht. Ich bin der Philosophie gefolgt. Also vielleicht da nochmal rekapitulieren. Ich war mir, wie auch viele andere da draußen, 100% sicher, dass Quinion Mitchell nicht mehr da ist an der 22. Genau. Plus ich, und vielleicht werdet ihr das heute wiedersehen, vielleicht aber auch nicht, ich will ja Flo nicht zu viel verraten, lege ich ja, oder habe ich gelegt, und vielleicht mache ich es wieder, sehr, sehr viel Wert auf die sogenannten Trenches, sprich O-Line, D-Line. Also für mich baut sich ein Draft immer über die O-Line, D-Line auf, in der Vergangenheit, vielleicht heute wieder. Und von daher bin ich damals auf O-Line gegangen. Und gestehe ich den Fehler ein, das hat nicht funktioniert. Dafür hatte ich, wie man so schön sagt, in der zweiten Runde einen Kopftreffer, weil ich nämlich gesagt habe, dass die Eagles da Cooper DeJean holen. Von daher, das hast du natürlich schön verschwiegen, dass ich da richtig lag.
Es geht um Runde 1. Ich wollte dir damit nur mitteilen, dass ich dieses Jahr anfange, weil du hast es halt verkackt letztes Jahr.
Und
ne?
So, Ehre, weißt du, wem Ehre gebührt?
Ganz kurz, weißt du, wo du es verkackt hast? in Runde 1 überall. Seite des Balls, Positionsgruppe, Spieler. 0 Punkte. 0.
Ja. Und ich wollte dich jetzt loben, das lasse ich jetzt bleiben. Nein, ich mach's trotzdem. Ich bin ja ein netter Typ im Gegensatz zu dir. Ich streue nicht so viel Salz in Wunden, Flo. Ja?
Trink noch mal einen Schluck von deiner Limone-Minze, bitte.
Du merkst schon, die ist leer, deswegen werde ich jetzt krummeliger, wenn du mich hier so von der Seite anmachst. Nein, natürlich nicht. Ich wollte dich loben. Also, Flo ist ganz klar Titelverteidiger. Flo hat letztes Jahr nämlich unser Draft-Tipp-Spiel mit einem Punkt Vorsprung, es war hauchdünn am Ende, gewonnen. Und jetzt werden wir natürlich sehen, ob Flo den Titel wieder verteidigt. Und wir laden euch da draußen alle ein. Und letztes Jahr haben echt viele von euch mitgemacht. Das war total toll. Schickt uns auch gerne mal eure Mock-Drafts einfach zu. Vielleicht macht ihr einen Screenshot einfach, schickt es uns über Insta von euren Picks. Das kann man dann nämlich gut lesen. Dann können wir das schön vergleichen. Wertet es gerne auch gleich mit aus. Also folgende Regeln haben Flo und ich uns überlegt. Wir bleiben mal Runde 1. Runde 1, sage ich jetzt bewusst, was völliger Schmarrn ist. Ich würde jetzt tippen, Eagles draften an Position 32 in Runde 1, Shedeur Sanders. So, das heißt, welche Seite des Balles habe ich gewählt? Die offensive Seite. Sollten die Eagles, einen Wide Receiver nehmen in Runde 1, haben sie natürlich nicht Shedeur Sanders genommen, aber ich hatte zumindest recht, was die Seite des Balles angeht, weil sie Offense gepickt haben. Das heißt, das gibt einen Punkt. Richtige Seite des Balles, ein Punkt. Richtige Position gibt 2 Punkte. Das heißt, wenn die Eagles also in meinem Beispiel einen anderen Quarterback, Cam Ward, in der ersten Runde genommen hätten, dann würde ich 2 Punkte bekommen, weil ich habe ja quasi die richtige Seite des Balles. Und ich habe dann auch on top noch die richtige Position, nämlich den Quarterback. Den Namen habe ich aber falsch. So, und den Jackpot haben wir uns überlegt, damit es auch wirklich ein Jackpot ist. Wenn einer von uns und von euch da draußen auch den Namen des Draftpicks, egal in welcher Runde, richtig hat, gibt das 5 Punkte. Also von daher, richtige Seite des Balls getippt, 1 Punkt. Habt ihr sogar die richtige Position getippt, kriegt ihr 2 Punkte. Und wenn dann sogar ein Kopftreffer kommt und ihr den richtigen Namen ausgewählt habt, dann könnt ihr euch zu Recht feiern und ihr kriegt sogar noch 5 Punkte.
Ich feiere dich, weil du es perfekt erklärt hast. Man kann es anders machen, aber nicht besser. Sind wir wieder Freunde jetzt?
Absolut, wir waren nie keine Freunde, Flo.
So ist das.
Willst Gute du noch Freunde was kann niemand trennen oder so, singt man ja.
Ja, wir fangen jetzt nicht an zu singen, das könnte peinlich werden. Hör mal, möchtest du noch was zu den Needs sagen bei den Eagles? Weil ich würde es tatsächlich von Pick zu Pick machen. Du hast es ja schon so ein bisschen gespoilert und wir wissen als regelmäßige Brotherly Talk-Hörerinnen und Hörer, dass du natürlich immer sehr auf O-Line, D-Line guckst. Daneben nochmal so, hast du eine kleine Handvoll Top-Needs bei den Eagles, über die du jetzt noch sprechen willst?
Ich will da auch gar nicht zu viel reingehen, weil du hast schon recht. Wir wollen ja auch ein bisschen an den jeweiligen Dingen diskutieren. Aber ich würde es mal andersrum machen. Ich meine, ich gehe jetzt, wie gesagt, nicht auf die generellen Needs ein, aber ich würde mal argumentieren von den Abgängen. Und ich meine, es ist natürlich auffällig, dass die Eagles CJ Gardner-Johnson verloren haben. Das ist völlig klar, ne? Also Starting Safety, der ist einfach weg. So, dann haben wir ja auch gesehen, dass ein Milton Williams zum Beispiel weggegangen ist, ne? Wir haben gesehen, dass ein Josh Sweat weggegangen ist. Das heißt, da sind schon mal 2 wirkliche Stützen aus der D-Line weg.
Brandon Graham, dann, nicht vergessen, ist nicht weggegangen, aber retired.
Völlig richtig, absolut völlig richtig. Dann haben wir leider immer noch, der wird auch am Anfang der Saison verletzt, der Nakobe Dean, der verletzt ist und hoffentlich schnell wieder gesund wird. Und du hast es auch am Anfang erwähnt, Flo, vielleicht verlässt ja auch noch Dallas Goedert die Eagles. Also von daher, wie gesagt, gehen wir mal nicht auf die generellen Needs ganz spezifisch ein, aber mal rein von den Abgängen oder auch im Falle von Goedert, von einem potenziellen Abgang gesehen, sieht man schon, dass da was passieren kann. Klar, wir wissen auch alle, danach kann auch fleißig getradet werden. Wir haben auch gesehen, es gibt so diese Post-June-Cuts und sowas noch, ne? Also da kommen auch nochmal irgendwie Spieler dann vielleicht, die schon NFL erfahren sind, auf den Transfermarkt, würde man im Fußball sagen. Das heißt, es ist natürlich jetzt nicht Hopfen und Malz verloren, wenn ich jetzt im Draft da nicht irgendwie mir eine Position auf Need bestücke. Aber es gibt vielleicht den einen oder anderen Hinweis.
Ich höre da gewisse Parallelen. Also so viel kann ich schon mal sagen. Nochmal ganz kurz zu den Needs und zu den Entscheidungen und der Einordnung des Drafts insgesamt. Die Rookie-Klasse der Eagles hat einen riesen Anteil gehabt am Super Bowl-Run letztes Jahr. Und daran sieht man nochmal, wie wichtig die Entscheidungen eben sind, die hier getroffen werden von Howie Roseman und aus diesem War Room heraus mit Jeffrey Lurie und Nick Sirianni. Gut, ich fange dann dieses Jahr an, Tim, okay?
Sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt, Flo.
Gut, dann eröffnen wir.
Flo ist on the clock.
Ich bin on the clock und wir eröffnen den großen Philadelphia Eagles Mock Draft 2025 und ich schaue an Tag 1 ganz genau auf die Interior Defensive Line. Und ich sag dir auch, warum. Zwischen 2021 und 2023, Tim, haben die Eagles diese Positionsgruppe immer adressiert. Und zwar mit diesen Spielern hier. Milton Williams, Jordan Davis, Jalen Carter, Moro Ojomo. Wow. Letztes Jahr gab es auf dieser Position keine Verstärkung, damit auch keine große Tiefe in der Interior Defensive Line in der Super Bowl-Saison. War aber auch einigermaßen egal, weil Jalen Carter super stark gespielt hat. Er hat abgeliefert und alle anderen sind gesund geblieben. So, Milton Williams hast du in der Free Agency verloren. Du hast es gerade angedeutet. Und du musst demnächst mal eine Entscheidung bezüglich Fifth-Year-Option für Jordan Davis treffen, für das Jahr 2026 nämlich. Die Eagles haben einen klaren Need in Sachen Interior Defensive Line Depth, also Tiefe. Und ihr als Philly-Fans wisst das am allerbesten. Für Howie Roseman ist das eine Positionsgruppe, die er ganz klar priorisiert. Deshalb wählen die Philadelphia Eagles mit dem 32. Pick im NFL-Draft 2025, und ich hoffe, er fällt so tief, Walter Nolan, Ole Miss. Ist eine First-Round-Projection, 1,90 Meter, 138 Kilo, super erster Schritt, dazu super Hände und echt ein Kraftpaket. Der wäre eine gute Ergänzung für Vic Fangios Defense in Runde 1. Wen hast du?
Ja, also wir haben ja gesagt, wir sind ehrlich zueinander, ne? Und ich muss sagen, den Pick von dir, den finde ich ziemlich absurd. Und warum finde ich ihn ziemlich absurd? Weil ich ihn auch
denkst,
hab.
Dass der. Nein.
Ja. Ach, wie Flo geil. Und ich haben uns nicht abgestimmt und ich habe tatsächlich geil. Auch in der ersten Runde an 32 und wir haben uns wirklich nicht abgestimmt. Das kennt ihr aus den letzten Jahren, weil sonst macht es ja auch keinen Spaß und sonst können wir vor allen Dingen auch nicht im Gewinnspiel, krass, im Tippspiel uns challengen. Aber ja, so absurd wie das klingt, Flo, ich habe es genauso. Zu den Stärken muss ich gar nicht viel sagen. Das sehe ich nämlich ähnlich. Es kann sein tatsächlich, dass Nolan 20 Plätze höher geht, ne, irgendwie an 10. Kann aber auch sein, dass er, weil es wie gesagt jetzt viel damit zu tun hat, wen man wie mag und warum nicht, vielleicht auch in die zweite Runde reinfällt. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr talentierter Spieler. Ich glaube, dass Vic Fangio und vor allem Clint Hurt als Defensive Line Coach ihn wirklich formen können. Er ist noch ein bisschen raw, aber ist ein Kraftpaket mit 1,93, 134 Kilo. Ich finde ihn auch sehr, 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 sehr spannend. Ich habe mir auch unterschiedliche Kandidaten angeschaut. Er hat mir gut gefallen. Er wird tatsächlich auch von Next Gen Stats im Combine als zweitstärkst gerateter Defensive Tackle gerankt. Das ist ja auch schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und er war dieses Jahr bei seinem Team am College, war First Team All-American, er war First Team All-SEC, er hatte 14 Tackles for Loss, damit Nummer 1 geteilt im Team. Er war auch Finalist der Outland Trophy, wo quasi die besten O-Liner und D-Liner gekürt werden. Hat alle 13 Spiele gestartet, 6,5 Sacks. Das heißt, der Mann kann durch die Mitte auch wirklich Druck aufbauen auf den Quarterback. Und von daher, Flo, würde ich das sehr, sehr feiern. Deswegen absurd im Sinne von hoffentlich absurd gut. Würde mir sehr gut gefallen. Ich hatte noch einen anderen Kandidaten im Auge, der mir auch gut gefallen hat, wo ich aber glaube, klar, wir haben schon gesagt, vielleicht gehen die Eagles ja auch nach vorne, aber das haben wir jetzt mal außen vor gelassen. Mir hat sehr gut gefallen. Jetzt schieße ich mir wahrscheinlich selber ins Bein, weil der Name so schwierig ist. Donovan Eseruaku. Das ist der sozusagen Zweiter war in der letzten College-Saison mit 16,5 Sacks. Also wow. Das ist wirklich, ist ein Edge-Rusher, ne? Also quasi kein Interior, aber deswegen, das war auch der Grund, abgesehen davon, dass ich glaube, dass er da nicht mehr da ist, vom Boston College, der gute Eseruaku, wäre ein Edge-Rusher gewesen, eben weil du hast gesagt, Sweat und Graham sind ja auch weg. Aber ich habe mir dann dazu entschieden, halt eben auch auf Interior zu gehen und würde mich freuen, wenn Kollege Walter Nolan von Ole Miss dann Midnight Green sich anzieht am Donnerstag nächste Woche.
Wäre sicher cool. Ich fürchte, und deswegen dachte ich, sagst du, das sei ein absurder Pick an 32. Ich fürchte, der geht früher. Aber du weißt es nie. Man wird es sehen. Okay, das ist ja wild. Dann haben wir vielleicht, haben wir vielleicht einfach dieselben Gedanken gehabt, ganz offensichtlich. Dann gehen wir schon in Runde 2.
Da bin ich mir sicher, dass wir nicht gleich sind, aber let's see.
Okay, also ich freue mich hier schnell nochmal über was, nämlich über die Entwicklung von Nolan Smith und Jalix Hunt auf Edge bei den Eagles. Bin aber gleichzeitig ein bisschen traurig über den Weggang von Josh Sweat in der Free Agency und vielleicht noch ein bisschen trauriger eben über das Karriereende von Brandon Graham. Und ihr jetzt vielleicht so, hä, Edge, warum? Du hast ja Aziz Ojulari und Josh Uche in der Free Agency geholt. Und vielleicht klappt's mit Bryce Huff ja doch noch irgendwann bei den Eagles. Das Regal ist also eigentlich voll auf Edge-Rusher-Seite. Ja, soweit richtig, aber hier ist mein Ansatz. Also, Ojulari und Uche sind Einjahresdeals und wenn Huff wieder eine schlechte Saison spielt, wird er 2026 nicht mehr Teil der Philadelphia Eagles sein. Da muss man auch realistisch sein. Deshalb gehe ich an Position 64 auf Edge Rusher. Mein Pick in Runde 2, ein echter Ersatz für Brandon Graham übrigens, kommt nämlich auch von Michigan. Josiah Stewart, super explosiver Athlet, super Hände. Den kannst du in der Front 7 super flexibel einsetzen. Der spielt nämlich unter anderem auch sehr stark gegen Tight Ends. Bei Passing Downs ist der eine absolute Bank. 111 Kilo, 1,85. Den würde ich nehmen an 64. Alternativ und wenn an der Stelle noch zu haben, Princely Umanmielen von Ole Miss. Hast du den gesehen? Der ist auch geil. Der ist im Konsens, glaube ich, auch noch höher gegradet. Schaut euch den auch mal an. Ich schaue in der Zwischenzeit auf die Uhr und sehe, du bist on the clock, Tim.
Ja, spannender Pick. Wäre ich auf jeden Fall nicht böse oder nicht traurig, sollte es so eintreten. Man kann nie genug gute D-Liner haben. Ich habe aber mich für einen anderen Weg entschieden. Und das hatte ich schon so ein bisschen angedeutet. Ich drafte gerne, also wir bilden uns jetzt ein, ich würde draften, ne? Also ich drafte gerne mit Potenzial in die Zukunft für Probleme, die vielleicht noch gar nicht da sind, aber die ich schon am Horizont aufziehen sehe, vor dem Hintergrund. Ich hatte es erwähnt, mir ist die D-Line, O-Line sehr, sehr wichtig.
Darf ich raten? Und dann,
ja, klar.
Du draftest hier so einen Swing-O-Liner und guckst auf Lane Johnson.
Ja, das ist so, definitiv. Weißt du auch, auf wen ich gehen will?
Wo sind wir in Runde 2?
Ja.
Nee, weiß ich nicht, sag du.
Genau, also Flo hat es komplett messerscharf analysiert. Ich denke, also unsere O-Line ist gut, die ist noch gut. Wir wissen ja auch auf dem rechten Guard, da haben wir ja mit Becton eine absolute Säule verloren. Das heißt, es könnte durchaus ja sein, dass man jetzt jemanden draftet, der vielleicht auch seine Reps schon mal kriegt, dann vielleicht erstmal als Right Guard, dann vielleicht, wenn er sich bewährt, dann auf rechter Tackle wechseln kann. Und da habe ich mich mal so ein bisschen umgeschaut, wer da so rumhüpft und bin gestoßen auf einen ganz, ganz interessanten Mann, der auch wirklich schon einiges an Auszeichnungen bekommen hat. Der wurde nämlich, und ich mache es mal andersrum, ich nenne euch den Namen am Schluss, er spielt bei einem College, was nicht wirklich so im Fokus ist. Er war aber First Team FCS All-American und First Team All-Coastal Athletic. Ihr seht schon, das ist ein bisschen eine kleinere Schule. Ganz spannender Typ, hat unfassbar lange Arme, was ja nicht so schlecht ist, wenn du irgendwie vielleicht mal auf rechter Tackle spielen sollst. Also seine große Stärke ist seine Wingspan. Er ist unfassbar schnell bei einer Größe von 196 Zentimetern und 141 Kilo läuft er den 10-Yard-Split in 1,44. Also es ist selbst für einen Nicht-O-Liner sehr, sehr schnell. Von daher, das ist wirklich genau so ein Spieler, wie ihn auch Jeff Stoutland mag. Groß, schwer, stark, riesen Armspannweite und dann auch schnell. Und der ist natürlich ein bisschen Projekt. Er hat nämlich gespielt am William & Mary College. Habt ihr vielleicht noch nie gehört da draußen. Und ich spreche davon von Charles Grant. Offensive Tackle, William & Mary. Ganz spannend. Und wisst ihr, was mich auf diesen Hint gebracht hat, diesen Art von Spieler zu nehmen? Oder diesen Spieler, nicht diese Art von Spieler zu nehmen? Der war nämlich Pre-Draft-Visit bei den Eagles. So, das heißt, die Eagles haben sich den Charles Grant schon auch mal eingeladen, haben den vorsprechen lassen, haben vielleicht auch ein Private Workout mit ihm gemacht. Und das machen die Eagles ja ganz gerne. Wir wissen aber auch, natürlich laden sie auch Leute ein, die sie dann nicht holen, weil du willst natürlich auch nicht komplett deine Karten irgendwie auf den Tisch legen, um dann am Ende des Tages jemandem zu zeigen, ja, okay, alles klar, jetzt muss ich vor die Eagles hüpfen, weil ansonsten kriege ich den nicht mehr. Und ich glaube, ein anderes schönes Beispiel, und da haben wir übrigens gar nicht drüber gesprochen, Flo, da bin ich mal sehr gespannt, wie du das siehst. Aber erstmal vielleicht ganz kurz die Zwischenfrage. Wie findest du den Pick? Kannst du damit leben oder sagst du, naja, O-Line ist jetzt eigentlich verschenkt?
Ich möchte da gleich noch was zu sagen, weil natürlich kommt diese Positionsgruppe bei mir noch. Und da würde ich gerne mit dir, also wir machen uns mal einen Knick ins Ohr, finde ich.
Okay.
Und sprechen da gleich nochmal drüber. Aber sag mir bitte, spielt der Inside und Outside?
Also eigentlich ist es eher ein Tackle, aber das war Beckton auch.
Aber das war Beckton auch. Das finde ich dann krass.
Nee, also im Endeffekt, die Logik ist für mich relativ einfach. Das ist jemand, der ist eigentlich ein Tackle, kann aber wie Beckton, oder das haben wir auch schon bei anderen Spielern gesehen, in der NFL dann aber erstmal auch als Guard anfangen und sich dort bewähren, bevor er dann halt quasi auch wirklich, der muss sicherlich noch Muskeln aufbauen, was ich hier so gelesen habe bei Stärken und Schwächen. Also da fehlt noch ein bisschen was an Power. Aber du, ganz ehrlich, nimm den entweder als Rotational Player, um halt auch mal Lane Johnson eine Pause zu geben. Oder, wenn es sein muss, weil die anderen vielleicht nicht performen, lass ihn auch auf Guard spielen. Also ganz klar für mich der Hinweis hier an der Stelle und für euch alle da draußen, ich sag da nicht, explizit nicht, dass es ein Day-One-Starter ist. Ne? Ja. Also das ist jemand, der ist gut, der hat Talent, den nehme ich in die Rotation rein, sei es auf Guard oder sei es auf Offensive Tackle. Und dann hoffe ich mal, dass er sich so entwickelt, wie ich mir das erwünsche.
Also lass uns das gleich nochmal vertiefen. Ich finde es nur krass, also würde der tatsächlich eher Tackle spielen und würde Lane Johnson seine Form behalten die nächsten 2/3 Jahre und du draftest so hoch einen O-Liner, der dann nur sitzt, dann finde ich, ist es keine schlaue Idee, so hoch einen Offensive Tackle zu draften.
Das sehe ich komplett anders, logischerweise, auf Basis der letzten Drafts, wenn du mal anschaust. Landon Dickerson wurde geholt irgendwie als Center, hat dann irgendwie Guard gespielt und hat man gesagt, das soll eigentlich der Nachfolger werden von Kelce. So, dann hat man gesehen, okay, auf Guard macht das eigentlich gut, den lassen wir da. Dann holt man auch, übrigens, der war auch Zweitrunden-Pick, dann holt man in der zweiten Runde einen Cam Jurgens, auch quasi als potenzieller Ersatz für Kelce und hat ihn auch erstmal als Guard spielen lassen. Also von daher, ich finde zweite Runde, O-Line, D-Line, kriegst du Qualität eigentlich nur in der ersten, zweiten Runde mit vielleicht ein paar wenigen Ausnahmen. Also von daher finde ich, wenn du einen O-Liner dir da holst, wir reden über die zweite Runde, deswegen kann das eigentlich gar kein Day One, na, also kann schon, aber ich sag mal, Offensive Tackle hast du in der zweiten Runde kaum jemanden, der da von Anfang an spielt. Deswegen gehen die ja meistens so früh. Ich meine, jetzt wird ja auch spekuliert, dass dann an 5 vielleicht dann schon der erste O-Liner geht. Das sind dann ja klassische Tackles, die schon wirklich so stark sind, dass sie es in ihrer Debütsaison schon schaffen. Also von daher, wir gucken mal, was passiert. Aber wie gesagt, ich finde es jetzt kein Stretch, da jemanden zu nehmen, wo du nicht sagst, der ist Day-One-Starter.
Ich unterschreibe dir das total. Ne? Also wenn du den als Swing-O-Liner einsetzen kannst und der ist valide als Guard einzusetzen in der Rotation, total fein für mich, dann ist das kein Problem. Aber wäre das eben ein reiner Right-Tackle, der sozusagen auf Lane Johnsons Position rückt und dahin rücken muss und eben nichts anderes macht, dann würde ich das schwierig finden.
Aber gehen wir mal, also auch, wie gesagt, ich verstehe deinen Punkt total. Ich komme aber so ein bisschen aus einer anderen Ecke und ich kann mal kurz gucken, ob ich das Slide noch habe. Ja, ich habe es noch. Ihr müsst ja mal, oder wir da draußen, wir wissen alle, in der NFL, leider Gottes, passieren jedes Wochenende schlimme Verletzungen. Deswegen selbst, nehmen wir mal an, der Typ kann als Guard gar nichts. Haben wir aktuell als Ersatz für Lane Johnson einen gewissen Darian Kinnard? Wäre ich damit happy als Super Bowl Contender, wenn sich Lane Johnson irgendwie beim Duschen den Fußzeh anknackst und dann irgendwie 3 Wochen ausfällt? Wäre ich happy, wenn auf Right Tackle irgendwie Darian Kinnard spielen würde? Auf gar keinen Fall. Das heißt, ich fände es selbst sogar als reinen Ersatz für Lane Johnsons Lebensversicherung auf Right Tackle, fände ich das auch völlig noch in Ordnung.
Das ist fair, das auf jeden Fall. Du wolltest gerade noch über einen anderen Namen sprechen, glaube ich. Dann sind wir da hingerutscht. Weißt du noch, wo du hin wolltest?
Vielen Dank. Ja, genau, das weiß ich noch. Ich kam ja so ein bisschen daher und wir haben uns natürlich beide auch die Pre-Draft-Visits angeschaut und wie erwähnt, das sind oftmals bedienen sich die Eagles daraus, weil natürlich kennen sie die Leute auch persönlich. Gerade bei den Eagles wissen wir alle, ist das Teamgefüge extrem wichtig und die achten auch wirklich auf Charakter. Ihr habt es ja auch gesehen, wahrscheinlich das Interview. Howie Roseman hat ja gesagt, übrigens ganz interessanter Hinweis, haben wir noch gar nicht erwähnt. Howie Roseman hat gesagt, jeder College-Athlet, der in den Draft geht und schon eine Anklage an der Backe hat, und so traurig wie das sind einige,
wird's nicht,
wegen Domestic Violence, fällt bei ihnen direkt vom Draftboard. Finde ich super. ist eine klare Ansage, häusliche Gewalt, selbst wenn es da irgendwie nur einen Verdacht gab, sollte man direkt mal vom Board runternehmen. Finde ich super stark, coole Aussage, absoluter Ehrenmann, Howie Roseman. Aber wie kam ich darauf? Wie gesagt, diese Interviews, die gemacht werden, daraus bedienen sich die Eagles oft. Und es gibt da einen, den fand ich auch ultra spannend, aber ich glaube es nicht, dass der fällt definitiv nicht auf die 32, da bin ich mir zu 1000% sicher. Es wäre aber, nur dass wir es mal erwähnt haben, es wäre jemand, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass wenn er ein bisschen fällt, die Eagles vielleicht wirklich 5, vielleicht auch 6 Spots sogar vortraden und vorhüpfen, nämlich für einen gewissen Safety aus, tadada, woher kommt der wohl? Georgia, von den Georgia Bulldogs, Malachi Starks, gilt als mit Abstand bester Safety. Den fände ich
in
auch
Runde cool. 1 meinst du?
In Runde 1, ja genau, in Runde 1. Den fand ich auch richtig cool. Wäre auch mal was ganz Neues, weil auch das macht eigentlich Howie Roseman nicht, auf den Safety da zu gehen. Aber der Typ ist wirklich gut und vor allen Dingen, natürlich kommt er aus Georgia und war auch noch ein Pre-Draft-Visit. Also auch die Eagles finden ihn interessant. Das fände ich irgendwie auch cool. Das wäre aber so ein bisschen ein exotischer Pick gewesen.
Pre-Draft-Visit ist auch noch ein gutes Stichwort für unsere vertiefte Diskussion zum Thema O-Line. Knick ist im Ohr, wir wollen da gleich nochmal drauf eingehen. Lass uns erstmal auf Tag 3 schauen. Position 96 ist dran und da gehe ich auf...
Fängst du eigentlich jedes Mal an, Flo?
Ich fange jetzt einfach an.
Ja, okay, do it.
Ich gehe auf Tight End.
Aha. Wen gibt's denn da noch bei dir?
Ja, pass auf. Also erstmal warum? Weil ich eben nicht glaube, dass Dallas Goedert zurückkommt. Ich glaube, die wenigsten glauben das. Ich glaube, sonst hätten wir übrigens von Howie Roseman, von Lurie und von Sirianni beim Owners Meeting in Palm Beach irgendein positives Signal bekommen. Da hatten die genug Chance, mal zu sagen, wir planen mit Dallas Goedert für die nächste Saison. Die haben aber, wenn ich das recht in Erinnerung habe, so gar nichts gesagt. Das spricht eine Sprache, finde ich. So, jetzt. Grant Calcaterra. Ehrenmann, ich habe ihn getroffen in New Orleans, echt netter Kerl. Hat es letzte Saison ganz gut gemacht, wenn Goddard eben nicht auf dem Feld stand. Calcaterra ist aber eher ein verlässlicher Blocker. So, jetzt hast du Kylan Granson und Harrison Bryant, die sind in der Free Agency dazugekommen. Die Eagles haben irgendwie gefühlt eine Reihe an Nummer 2 Titans, aber eben so keinen klaren Starter. Und da setze ich an. Mason Taylor von LSU wäre cool, aber der geht früher. Deshalb picke ich an 96 Harold Fannin Jr., Tight End von Bowling Green, von den Bowling Green Falcons. Der ist 20, trägt die Nummer 0, finde ich immer cool. Und der ist ein Yak-Monster, also Yards After Catch. Super Route Running, Tim. Verlässliche Hände. Der kann Matchups gegen Linebacker und Safeties gewinnen. Und das Coolste ist, der ist so ein Tight End, den kannst du auch in so eine H-Back-Big-Slot-Rolle werfen. Weißt du, wie George Kittle bei den Niners oder Mark Andrew bei den Ravens oder so. Mag ich voll. Harold Fannin Jr., neuer Tight End bei den Eagles. Wen hast du?
Ja, ich hab keinen Tight End. Also ihr seht, wir unterscheiden uns, was ja gut ist. Wäre langweilig, wenn wir dieselben hätten.
Echt?
Ich verstehe deine Logik total. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, hier einen Tight End zu nehmen, aber hatte dann doch ein bisschen Gewissensbisse, weil ich sehe auf einer anderen Position ein viel größeres Problem noch, was gestopft werden muss.
Mhm.
Und ich denke, dass man in späteren Runden, also das nehme ich mal vorweg, ich werde auch noch irgendwann einen Tight End nehmen, dass man da immer noch einen guten nimmt. Klar, Flo, da hast du einen Punkt. Das ist dann vielleicht kein Tight End One. Noch ist ja Dallas Goedert da. Ich meine, jetzt haben wir heute das Gerücht gelesen, stand Mittwoch, dass die Giants Interesse hätten. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass das passiert. Aber let's see, you never know. Noch ist er da und ich fände es deswegen zu früh, weil ich ein großes Problem sehe. Und das hatte ich auch schon erwähnt, bei unserem Start, wo ich Needs sehe. Und ich habe es eben auch bei Malachi Starks erwähnt. Ich sehe tatsächlich ein Problem auf Safety, nachdem CJ Gardner-Johnson weg ist. Stand jetzt, ne, haben wir da neben Reed Blankenship eigentlich nur noch Sidney Brown so richtig. Da habe ich auf jeden Fall große Bauchschmerzen. Deswegen gehe ich hier auf Safety. Und nachdem Malachi Starks natürlich nicht mehr da ist in der dritten Runde, habe ich hier so eine kleine Feel-Good-Story mir überlegt. Denn wir nehmen jemanden, der quasi vor der Haustür gespielt hat und, surprise, natürlich auch ein Pre-Draft-Visit war. Und zwar picken bei mir die Eagles in Runde 3 an 96 einen gewissen Jalen Reed, Penn State University.
Oh, wie schön.
Cooler Spieler auch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. 1,83, 96 Kilo. Ja, also das ist bei 1,83 mal ein richtiger Brocken. Daran könnt ihr schon ablesen, der junge Mann hat auf jeden Fall seine Stärken auch gegen das Run-Game. Das heißt, wenn da einer durchbricht, dann ist das auch jemand, der sich da durchaus mal reinwerfen kann, wenn irgendwie Genty zukünftig, wo auch immer der spielen mag,
auf angerollt ihn kommt.
Ja. Ganz genau.
Mit einem Schwerpunkt 1 Zentimeter über
der Grasnarbe.
Wahnsinn. Ja.
Dann haben wir wenigstens mit Jalen Reed jemanden, der sich da nicht fürchtet, reinzuschmeißen. Ganz junger Mann, tatsächlich auch erst 22 Jahre alt, hat 50 Spiele gemacht für die Nittany Lions. So wird ja das Team von Penn State genannt. Letztes Jahr wirklich stark, beziehungsweise letzten zwei Jahren, ich fasse es mal zusammen, 29 Mal gestartet, 181 Tackles, 13 Tackles for Loss, 7 Pässe geblockt, auch richtig stark für ein Safety, 5 Interceptions und 3,5 Sacks. Also das hat mir extrem gut gefallen. Er wird wahrscheinlich noch da sein. Warum wird er noch da sein, wenn bei diesen tollen Statistiken, die ich gerade vorgelesen habe? Er hat übrigens auch schon Linebacker ganz am Anfang mal gespielt. Das heißt auch durchaus versatile, viel polyvalent einsetzbar. Aber wo ist seine Schwäche? Und ich meine, muss man auch sagen, ein junger Mann, du kriegst in der Runde 3 keinen, der perfekt ist. Seine Schwäche ist in der Coverage. Also das ist jemand, der hat seine Stärke als Safety ganz klar da drin, wirklich den Run zu verteidigen. Aber bei der Coverage, da hat er noch so ein paar Issues. Da muss er sicherlich noch ein bisschen was lernen. Von daher glaube ich, dass das eine gute Wahl wäre. Und hoffentlich Sydney Brown so stabil und so gut ist, dass er starten kann. Dann hättest du mit Reed jemanden, mit Jalen Reed, der sich dann über die Saison vielleicht reinkämpft, wie wir das auch in der Vergangenheit bei anderen Spielern gesehen haben.
Ist fair und vielleicht habe ich in dieser Region ja auch gleich noch was. Vielleicht. Runde 4, Pick 134. Ich habe bei den Needs, das kann ich jetzt ja schon mal sagen, ich habe da auf jeden Fall noch O-Line, ich habe da noch Interior O-Line und Outside eben, also Tackle. Ich habe noch Corner, auch meine Lieblingsposition. Wide Receiver habe ich häufig gesehen. Vor allem übrigens häufig recht weit oben. Und das verstehe ich gar nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Wir können ja mal kurz drüber plaudern, Tim. So irgendwie fast Halbzeit sind wir. Fast Halbzeit-Talk. Verstehst du Wide Receiver bei den Eagles so als Top-Top-Need? Ich meine, AJ Brown und Devontae Smith sind nach wie vor eins der Top-Receiver-Duos in der Liga. Wenn ich das Top-Duo, Jahan Dotson ist für die nächste Saison meiner Meinung nach als Receiver 3 auf jeden Fall mal legitim. Das kann man machen. Solltest du bei Wide Receiver 3 nicht eher, also ohne dass es jetzt despektierlich klingt, auf eine billigere Variante gehen? Also so rein finanziell und in Sachen Draft-Kapital?
Also wenn es nach mir geht, folge ich deiner Argumentation zu 100%. Also ich sehe das genauso.
Ja, weil hoch ja nicht, oder?
Genau. Ich hab das nämlich auch gesehen, ein paar. Und zum Beispiel unsere Freunde von Focus Football, wo ja Jan Weinreich dabei ist, die haben auch eine schöne Draft-Folge gemacht. Und die habe ich mir angehört. Und die haben auf 32 jemanden gepickt, wo ich direkt danach, und es ist kein Spaß, ich habe das wirklich gemacht, direkt danach Jan geschrieben, was ist denn mit euch verkehrt? Wie könnt ihr das machen? Die haben nämlich in der ersten Runde an 32 Wide Receiver genommen. Vor ihrer Argumentation, die man teilen kann, ich aber nicht teilen tue. Weil sie halt sagen, naja, Dotson ist jetzt halt nicht die Lösung und nehmen wir mal an, Goddard geht weg, dann hast du halt irgendwie halt nur 2 gute Anspielstationen. Vor der Argumentation könnte man es verargumentieren. Also es ist schon plausibel zu sagen, okay, Goddard geht weg, dann fehlt dir da eine Anspielstation, plus Dotson ist vielleicht nicht die Answer. Aber also ich hätte ein ganz schlechtes, und ich kann es mir nicht vorstellen, ich hätte ein ganz schlechtes Gefühl, wenn die Eagles in der ersten Runde auf den Wide Receiver gehen.
Jahan Dotson hat vor allem gen Ende der Saison dann wirklich gezeigt, dass er also legit ist auf der Position. Ich sehe da jetzt erstmal kein großes Risiko. Die Goddard-Weggang-Argumentation fühle ich. Also da ist schon was dran, ne? Weil plötzlich hast du für Jalen Hurts eine Anspielstation weniger, aber so hoch in Runde 1 nie im Leben, würde ich
sagen. Ich glaube es auch nicht, aber schauen wir mal.
Schauen wir mal. Also, ich gehe an Position 134 in Runde 4 auf Safety.
Aha.
Und zwar auf Sebastian Castro von Iowa. Ich sag gleich was zu ihm. Erstmal aber zu dieser Entscheidung und zum Need generell. Wir haben das an der Oberfläche ja schon besprochen. CJ Gardner-Johnson ist weggetradet. Große Lücke, die du füllen musst. Deswegen ist Safety bei vielen Analystinnen und Analysten auch recht weit oben auf der Liste, sogar ganz weit oben in Teilen, also so First Round oben. Aber jetzt muss man auch mal sagen, wenn die Eagles die Safety-Position in Sachen Value wirklich richtig hochhängen würden, ich schmeiß es nur mal rein, hätten sie CJ Gardner-Johnson dann vielleicht nicht einfach behalten? Und noch was zum Thema Safety und erste Runde bei den Eagles haben sie noch nie gemacht. Kleine Einschränkung. Gibt es einen Safety, der auch Slot-Corner spielen kann, sehe ich eine Chance an Tag 2. Mein Pick eben an Tag 4 mit Sebastian Castro. Super aggressiver und physischer Spieler, also ähnlich wie deiner gerade. Gleichzeitig aber, und das fand ich spannend, ist der total spielintelligent, noch relativ jung, kommt aber irgendwie schon so wie so ein Veteran um die Ecke. Ein verlässlicher Tackler, immer gut bei den Eagles, das wissen wir. Und das mochte ich irgendwie. Deswegen die Entscheidung, und da gehen wir ja in der Meinung nicht so weit auseinander tatsächlich, die Entscheidung für Sebastian Castro von Iowa in Runde 4. Wen hast du?
Ja, finde ich gut, weil, also muss ich ja deswegen schon gut finden, weil du auch das Safety-Loch da siehst und es damit gestopft hast, finde ich super. Ich stopfe hier an der Stelle ein anderes Loch, immer im Hinterkopf behaltend. Also bei mir ist die Lücke, also Flo hat noch in Anführungszeichen eine Lücke auf der O-Line, ich habe noch eine Lücke auf Tight End. Also da haben wir sozusagen aktuell noch den Gap drin in unserer Philosophie. Ich stopfe jetzt hier eine andere Lücke, nämlich die Lücke des Cornerbacks. Das hast du ja auch angesprochen, dass du das schon auch noch als Need siehst. Ich sehe ihn hier in der Runde 4 an 134, habe ich mich tatsächlich für Corner entschieden. Und zwar für einen sehr physischen Corner, weil meines Erachtens würde das ganz gut noch reinpassen in unsere Rotation, weil zum Beispiel Mitchell ist ja jetzt ja nicht so das Monster, was quasi die Körperlichkeit angeht. Und da ist mir einer sehr positiv aufgefallen, wo ich relativ sicher auch denke, dass er dann noch da ist an Tag 3, nämlich in der vierten Runde. Und zwar auf Noll Williams, Cornerback von Cal, quasi aus Kalifornien kommend. Finde ich super interessant, weil 1,83 und 90 Kilogramm schwer, also schon Brocken. Fände ich interessant, natürlich ganz klar, jemand, der jetzt nicht Day One Starter ist, sondern wird sicherlich konkurrieren mit Adoree Jackson und mit Kelee Ringo um den Cornerback 2 Spot. Würde dementsprechend auch Cooper DeJean ermöglichen, im Slot zu bleiben, was ich extrem sinnvoll finden würde. Ich würde ihn jetzt auf jeden Fall nicht auf die Außen ziehen, weil dafür war er einfach als Slot-Corner überragend in seiner ersten Saison. Der hat mir ganz gut gefallen und der hat auch extrem gut getestet beim Combine. Wurde tatsächlich dort als 5-best getestetster Corner gekürt. Overall Total Score bei Next Gen Stats hat er den 11-besten Wert. Klar, wir sind in der vierten Runde. Aber wie gesagt, im Combine, das, was er abgeliefert hat, schon sehr stark. 19 Wiederholungen auf der Bench Press. Das ist natürlich für einen Corner, finde ich, schon mal ganz schön viel.
Boah, Alter, wie viel schaffst du?
Ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, wie viel waren es nochmal? 100 Kilo oder was müssen die drücken?
100 Kilo, ich habe es gerade versucht, weil wir vielleicht, könnte ja sein, möglicherweise nach Leander Wiegands Rekord, das war echt krass, bei Nitro mal gucken wollen, wie viel RTL On Airs es braucht, um Leander Wiegands Rekord zu brechen. Ich habe das mal versucht bei mir, ich schaffe halt einen oder drei. So, also mit ganz viel Glück, glaube ich, drei.
Also wenn du schon so wenige schaffst, ich muss mich jetzt sozusagen rantasten. Also ich mache quasi, ich gehe nicht auf Maximalkraft, ich mache quasi, wenn ich ins Gym gehe, mache ich immer 60 Kilo und dann 3x12 Wiederholungen. Also das kann ich schon ordentlich. Ja. Dementsprechend mal irgendwie der Unterschied zwischen 60 und 100 ist natürlich absurd. Also drei, keine Ahnung. Also wenn du sagst, du schaffst keine drei, schaffe ich auch drei auf keinen Fall.
Ich bin das halt auch nicht gewohnt. Ne? Also ja, ich glaube, man muss das regelmäßig machen, dann geht's schon.
Also für einen Corner ist das krass. Er ist übrigens auch relativ schnell mit einer 4-5 im 40-Yard-Dash. Das hat mir gut gefallen. Wie gesagt, das physische Element gegen kräftige Wide-Receiver gefällt mir gut. Er hat eine sehr gute Saison gespielt. Klar, er war jetzt an einer FBS-School, aber trotzdem 7 Interceptions, 9 Pass-Breakups. Das ist schon stark. Also von daher habe ich mich für ihn entschieden. Ich habe das ja auch nur aus Namensgründen hätte ich das fast gemacht. Habe mich dabei gegen entschieden, weil mir einfach Noel Williams so gut gefallen hat. Überlegt tatsächlich in der vierten Runde auf einen Corner zu gehen aus Kansas und haltet euch fest, dieser Corner heißt Kobe Bryant.
Ah, den, ja. Den
hast du auch gesehen?
Ja.
Das fand ich einfach so lustig. Natürlich, wie wir alle wissen, war die Black Mamba, wie er Kobe Bryant genannt wird, ein großer Eagles-Fan. Und das wäre einfach wegen dem Namen schon cool, aber ich habe mich dann doch eher für die Qualitäten entschieden.
Aber ganz kurz, gibt es nicht schon Kobe Bryant in der NFL?
Ich würde es nicht ausschließen. Ich glaube halt viele zu der Zeit haben...
Doch, ich muss das schnell gucken.
Ja, die Amis, guck mal nach, weil die Amis sind ja so verrückt, die geben ja dauernd dann irgendwelche so Starnamen. Und hier zum Beispiel Kobe Bryant, der jetzt hier im Draft ist, wird auch, keine Ahnung, ob wie gebildet die Eltern sind, jetzt will ich keinem zu nahe treten, aber haben den Namen falsch geschrieben quasi, sondern haben geschrieben C-O-B-E-E. Also quasi so, wie man es vielleicht aussprechen würde. Und wir wissen alle, Kobe wurde ja ein bisschen anders geschrieben. Nee, von daher habe ich Kobe Bryant hier verschmäht.
Seahawks Safety.
Ah, stark. Und wie wird der
geschrieben?
C-O-B-Y. Kobe nochmal Bryant. Anders. Ja. Krass. Also jetzt haben wir drei verschiedene Schreibweisen von Kobe Bryant. Sensationell. Also bei mir wird er es nicht, sondern Noel Williams. Was sagst du dazu? Corner in der vierten an 134?
Ich sag dir gleich noch was zum Thema Corner.
Okay, wir haben ja, wobei, vierte Runde haben wir jetzt nicht mehr.
Vierte Runde haben wir nicht mehr. Wir haben gucken, nur noch bleibt. Wir haben nur noch fünf Runden-Picks, aber dafür gleich vier an der Zahl in unserem großen Philadelphia Eagles Mock Draft 2025. Ich spoiler schon mal, mit den nächsten beiden Picks adressiere ich die O-Line. So, jetzt lass uns noch mal kurz gleich ein bisschen darüber sprechen. Ich war nämlich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich eben nicht so genau wusste, gehst du insgesamt früh oder eher früh auf einen reinen Tackle. Ne? Ich habe es gerade schon gesagt. Ich habe mich halt dagegen entschieden, weil du mit Jordan Mailata und Lane Johnson eben das beste Offensive-Tackle-Duo der Liga hast. Mailata hat einen Vertrag bis 28, Lane Johnson bis einschließlich 27. Ne? Und wir haben schon über die Performance von Lane Johnson gesprochen. Der hört ja einfach nicht damit auf, gut zu sein und auf höchstem Niveau zu spielen. Wenn du als Eagles also einen Premium-Pick auf einen Spieler verwendest, der im Zweifel noch 2-3 Jahre hinter Johnson auf seinen Einsatz warten muss, würde ich das komisch finden. So, was man aber sehr wohl machen kann, ist eine längerfristige Lösung, habe ich schon gesagt. So eine, fand ich lustig, habe ich irgendwo gelesen, GOTP-TOTF-Lösung.
Ich kläre mich auf.
Ja, GOTP. Guard of the Present, TOTF, Tackle of the Future. Mhm. GOTP, TOTF, fand ich irgendwie gut. Auch mit der Frage, und da wollte ich jetzt nochmal tiefer reingehen, Tim, vertrauen die Eagles auf die Fähigkeiten von Tyler Steen als Starting Right Guard in der nächsten Saison? Und hat er mit Kenyon Green und Matt Pryor genug Competition? Sollte er eben nicht die Antwort auf der Position sein? Ich meine, allein der Umstand, das ist echt eine Menge Pre-Draft-Visits, du hast es gesagt, zwischen den Eagles und potenziellen Right Guards gab, spricht jetzt nicht unbedingt für das größte Vertrauen in Tyler Steen. Und unter Berücksichtigung all dieser Punkte ist mir halt erstmal so eine GOTP-TOTF-Lösung eingefallen. Und da bin ich bei Pick 161 bei Offensive Tackle, Offensive Guard Logan Brown von Kansas gelandet und bei Pick 164 bei Dylan Fairchild, Offensive Guard von Georgia. Logan Brown, der ist einer, der Inside und Outside spielen kann. Klassischer Swing-Lineman, gute Beweglichkeit. Damit ist er auch jemand, der sehr effektiv in so Pull-Plays eingesetzt werden kann. Und das machen die Eagles ja sehr, sehr gerne, wie wir wissen. Und was mir bei Brown eben gut gefällt, ist die Tatsache, dass der sich eben long-term zu einem echten Difference-Maker entwickeln kann und dann eben vielleicht in die Fußstapfen von Lane Johnson tritt irgendwann. So, und dann eben Dylan Fairchild von Georgia, ist ja immer eine gute Adresse für die Eagles. Der, das fand ich spannend, der war Wrestler. Und damit weißt du, der hat Kraft und der setzt seine Hände sehr gut ein. Seine Projection, der ist erstmal was für Inside, aber eben mit einem hohen Ceiling, braucht also noch Zeit, um sich zu entwickeln, ist aber vielleicht einer für die Tiefe in der O-Line der Philadelphia Eagles. So, das ist jetzt mein Take zu dieser O-Line-Entscheidung. Mir fiel das schwer. Du darfst übrigens jetzt auch 161 und 164 natürlich zusammen machen, ist klar.
Ja, okay. Also auf jeden Fall, Flo, du hast das Problem ja genau treffend beschrieben, also auf der Guard-Position auch mit Steen. Weswegen ich umso überraschter bin, dass du das Problem nicht früher adressierst, weil ich sehe es ja als großes Problem und habe es deswegen in der zweiten Runde angegangen.
Ja.
Also von daher kann ich mit deinen Picks wunderbar leben. Ich hoffe, dass die Jungs gut genug sind, da wirklich eine Hilfe zu sein. Ich wollte da auf Nummer sicher gehen und da ein bisschen früher hinpicken. Ganz interessant, ich bin ja gut vorbereitet und das passt jetzt gerade wunderbar rein. Die Eagles haben in den letzten drei Drafts nur zweimal einen O-Liner in späteren Runden genommen, sondern das machen sie, wenn dann, ganz früh. Und das war tatsächlich interessanterweise in den letzten 3 Jahren überhaupt nur letztes Jahr der Fall. Sie haben das gar nicht gemacht in 23, da haben sie es nämlich früh gemacht. Quasi mit Tyler Steen zum Beispiel. Dann haben sie es in 22 früh gemacht mit Cam Jurgens. Und letztes Jahr haben sie es erst in Runde 5 gemacht mit Trevor Keegan, der ist noch da.
Das ja, ist der aber Ersatz weil den aber den ist aber letztes Jahr eben auch so viel in Schoß gefallen, ne?
Mag sein, aber auf was ich sagen wollte, den letzten, den sie dann auch hinten rausgeholt haben, war Dylan McMahon, den Center, und der ist jetzt gar nicht mehr da, der wurde schon während der Saison gecuttet. Also von daher, ich glaube, die Qualität vorne ist mal hoch, deswegen schlagen die gerne vorne zu, aber wir werden es herausfinden, wir lassen uns mal überraschen, was Howie Roseman da macht. Kann das auf jeden Fall nachvollziehen, bei Flo ist jetzt die O-Line ordentlich abgebackt, mal um irgendwie ein ganz dubioses Wort zu sagen, und ich backe mich jetzt ab. Und adressiere das, was Flo schon wiederum ganz am Anfang für sich als Problem erkannt hat und gelöst hat, hoffentlich. Gehe ich nämlich jetzt auch auf Tight End in der Runde 5 an 161. Unabhängig davon, ob Goddard da ist oder nicht da ist, glaube ich, da braucht es noch jemanden, der hier unterstützen soll. Und ich habe mich dazu entschieden, hier Mitchell Evans zu nehmen, Tight End von Notre Dame. Das ist ein richtiger Brocken. Das hat mir gut gefallen. Er macht sich gerne auch mal die Hände schmutzig, heißt er ist. Und das mögen die Eagles, wissen wir alle, stark auch im Blocken. 1,96 und wiegt 117 Kilo. Also das ist für mich ein guter Tight End in der Runde 5. Manche sagen, der geht vielleicht auch schon in Runde 4, aber ich habe jetzt mal davon ausgegangen, dass der fällt. Noch eine Runde weiter. Hat also bringt alles mit, was ein Tight End braucht, wurde, das muss man fairerweise dazu sagen, jetzt bei Notre Dame offensiv nur begrenzt produktiv eingesetzt, weil Notre Dame, das wisst ihr vielleicht, ist eher sehr lauflastig. Von daher konnte man noch nicht so viel sehen, was er dann halt in der Lage ist zu bringen im Passgame. Aber wie gesagt, blockt sehr, sehr gut und blockt sehr, sehr gerne. Er hat eine good size und dementsprechend glaube ich, dass er auch im Run-Blocking helfen kann, im Pass-Blocking und starke Hände von dem, was man sehen konnte. Wie gesagt, dadurch, dass Notre Dame eher lauflastig ist, konnte man jetzt noch nicht so sehen, ob das jetzt auch der große Pass-Catching-Titan ist. Also wenn man rein Pass-Catching sucht, dann wird es eher nicht. Aber wie gesagt, die Eagles mögen gerne blockende Titans, also von da habe ich mich für ihn entschieden.
Aber wen startest du denn dann, wenn Goddard weg ist? Calcaterra?
Würde ich tatsächlich erstmal machen. Ich fand, Calcaterra hat auch in der Zeit, als Goddard nicht da war, hat er so ein bisschen gezeigt, dass er was kann. Ich fand ihn nicht schlecht. Ich würde ihm die Chance geben. Mal abwarten. Vielleicht wird ja auch noch jemand gecuttet oder sowas. Vielleicht bedienst du dich nochmal. Bin ich bei dir, ist ein Risiko. Aber auch da, ich meine, wir wissen es alle, die wenigsten Titans funktionieren sofort. Guck dir mal Kyle Pitts an, ne? Also der hat bisher noch nicht gezeigt, warum er, ich glaube, was war es, an Nummer 8 damals gedraftet wurde von Atlanta. Ja. Es ist super schwer zu sagen, ob dir wirklich jemand im ersten Jahr schon so weiterhelfen kann. Habe ich einfach ein Fragezeichen, ich weiß es nicht.
Fair. Okay, also Tight End an 161. 164?
164 gehe ich auf eine Position, die du noch nicht adressiert hast. Kicker. Und die ich jetzt. Nee, Kick, auf keinen Fall. Das würde ja heißen, dass ich hier Jake Elliott misstraue. Da wissen wir ja, dass es am Holder gelegen hat, ne?
Du, wenn der sich bei so einem 78-Jahr da irgendwie das Kreuzband reißt, was machst du dann?
Dann kommt halt hier unser Junge aus der ELF, ne? Der jetzt irgendwie doch auch dabei ist. Das hast du mitbekommen, ne? Der jetzt irgendwie da in das
Der hat richtig abgeliefert, ne? Beim Combine.
Ja, guter Mann. Also deswegen, wenn sich Elliott, was hoffentlich nicht passieren wird, ich klopfe hier mal auf Holz, sich verletzen sollte, dann haben wir einen deutschen Kicker bei den Eagles. Wäre doch auch schön.
Wäre auch gut.
Ja. Genau, wen habe ich genommen? Welche Position fehlt noch? Und wo will ich auch eine Lebensversicherung haben? Ich bin ja hier auf Sicherheit bedacht. Und da habe ich mir einen ganz schönen Brocken genommen. Nämlich, ich denke, wir alle wissen, zum Start der Saison ist Nakobe Dean noch nicht spielbereit. Ha. Und wir brauchen jemanden, der kommt wahrscheinlich bei dir jetzt auch noch gleich, der neben Zach Bourne spielt. Ich fand, Jeremiah Trotter Jr. hat das ganz gut gemacht in seinen kurzen Spielzeiten. Das war schon ganz ordentlich. Der wird sicherlich auch in Jahr 2, das hoffe ich und wünsche ich ihm und wünsche ich uns allen, nochmal einen Sprung nach vorne machen. Aber wir brauchen natürlich einen weiteren, der dann vielleicht auch danach im Jahr oder bei hoffentlich nicht eintretenden Verletzungen einspringen kann. Der da die Linebacker-Gruppe unterstützt. Ja, und was macht man denn dann, wenn man sich da jemanden holt? Man guckt erstmal vor der Haustür. Und natürlich, abgesehen davon, dass wir Georgia sehr gerne mögen, mögen wir auch Penn State. Das heißt, ich habe mal geschaut, was geht denn eigentlich so in Penn State und habe mich entschieden für einen absoluten Brocken, nämlich Kobe King. Kobe King ist 1,85 Meter groß und wiegt 107 Kilo. Das ist ein absolutes Kraftpaket. Extrem gut gebauter Linebacker, der es auch wirklich mag, im Laufspiel sich ordentlich reinzuhauen. Das gefällt mir extrem gut. Und gerade wenn wir uns vor zwei Jahren daran erinnern, was die Eagles für Probleme hatten im Tackling, gefällt mir das extrem gut und dem traue ich auch zu, weil er einfach so ein Brocken ist, direkt auch einen Impact in der NFL zu haben. Also Kobe King, Linebacker, Penn State an 164.
Und ich finde diesen Impact direkt in der NFL-Punkt super, super essentiell in dieser Entscheidung, weil du eben davon ausgehen musst, dass eine Kobe Dean noch ein bisschen braucht. Deswegen könnte es sein, dass bei mir noch ein ähnlicher Ansatz kommt. Also ich mag die Entscheidung, hier auf Linebacker zu gehen. Good job.
Vielen Dank.
So, dann haben wir Runde 5 und die Position 165. Da geht es dann ja Schlag auf Schlag. Ja, mach doch.
Ja, jetzt will ich auch anfangen, weil wir nämlich ebenso schön schon darüber diskutiert haben und ich durchaus, und jetzt kommt nämlich Flo, jetzt kommt nämlich das, was du gerade angesprochen hast, meine Lebensversicherung beziehungsweise vielleicht Absicherung für einen Gutter-Trade, weil da bin ich nämlich komplett auch bei der Meinung von Jan Weinreich. Sollte er gehen, brauchen die Eagles noch einen Passempfänger, eine Anspielstation. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, ich meine, es ist ja nicht so, dass die Eagles keine weiteren Wide Receiver hätten, ne? Also wenn ich jetzt mir das aktuelle Roster mal anschaue, dann haben wir noch einen Johnny Wilson da, der ist ja riesengroß. Dann habe ich noch einen Anaya Smith da, der ist so ein bisschen das Gegenteil. Dann habe ich noch einen Danny Gray da, Elijah Cooks. Klar, das ist jetzt alles nicht das Gelbe vom Ei. Aber zumindest haben wir noch ein bisschen was. Aber deswegen glaube ich auch, brauchen wir da noch was. Und dementsprechend habe ich gesagt, naja, Tim, dann geht doch mal in Runde 5 auch auf einen Wide Receiver, der als, jetzt kommt es nämlich, große Anspielstation dienen kann, eine große, kräftige Anspielstation, wie das eben halt auch ein Dallas Goedert ist. Das heißt, ich habe hier jemanden genommen, der durchaus auch von seinen Maßen, wenn er noch vielleicht ein, zwei Kilos zulegt, auch Tight End spielen könnte. Und da hat mir einer sehr, sehr gut gefallen, nämlich Nick Nash, Wide Receiver von San Jose State. Der gute Mann ist 1,89 groß und wiegt 92 Kilo, ist wirklich ein extrem physischer Junge und hat tatsächlich auch in der letzten Saison 16 Touchdowns gemacht. Also von daher, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Klar, San Jose State ist jetzt nicht so eine große Schule, aber ist auf jeden Fall jemand, der in der Rotation was bringen kann. Der ist groß, der ist physisch. Von da habe ich mir gedacht, hey, Nick Nash, Wide Receiver, groß, starke Hände. Das hat ja bei Wilson teilweise jetzt nicht so gut ausgesehen, bei Johnny Wilson. Und von daher habe ich mir gesagt, hey, Nick Nash wird's aus San Jose. Wechselt quasi von der West Coast an die East Coast.
Fast Bingo.
Okay.
Fast Bingo. Ich bin auch auf Wide Receiver gegangen an 165. Mhm. Also ich habe ja vorhin was zum Thema Wide Receiver 3 gesagt und günstigere Variante, um nicht billig zu sagen und so, ne? Und deswegen passt das für mich hier total gut. Ich unterschreibe total diese Dallas Goedert-Theorie. Und bin auch auf so einen Big-Body-Receiver gegangen, der noch einen Zentimeter größer ist als dein Kollege, den du gerade angesprochen hast. Ich picke an dieser Stelle Caden Prather, keine Ahnung, von Maryland. Der ist so ein solider Route-Runner. Aber was der hat, Tim, ist, der hat das absolute Big-Play-Potenzial und die krassesten Ball-Skills ever. Guckt euch den an. So, und der ist halt 1,90 und damit eine mega gute Option für die Red Zone. Ne? Könnte gleich übrigens auch als Special-Teamer eingesetzt werden und dann eben auch als Rotational-Player auf Wide Receiver. Der ist jetzt kein Top-10-Receiver in dieser Draft-Klasse. Ne? Also der ist kein Tetaroa McMillan, der ist kein Matthew Golden, Emeka Ebuka, Jaden Higgins, all diese Jungs, die es da gibt. Aber an dieser Stelle finde ich den Pick super, super wertvoll. Deswegen, also große, große Checkmark für das Thema Wide Receiver in Runde 5 auf 165.
Ja, cool. Selbe Logik auf jeden Fall. Mhm. Ich habe übrigens hier zu meinem Nick Nash noch einen lustigen Fun Fact gefunden. Sein Vater war Wide Receiver für die Kansas City Chiefs. Also von daher liegt das Wide Receiver-Gen dort in der Familie.
Boah, wenn der zu den Eagles geht, redet Papa aber kein Wort mehr mit dem.
Ja, damals waren noch die Chiefs noch schlecht.
Ja, okay, dann ist okay. Ja. Dann ist okay. So, okay. Und dann, weil es eben ganz gut passt, ich habe im letzten Pick an 168 habe ich mir auch nochmal den Linebacker-Room angeschaut und ich habe genau das festgestellt, was du auch festgestellt hast. Nämlich, Zach Bourne wird bezahlt und zwar ordentlich. Nico Bedien, der hat noch ein bisschen oder braucht noch ein bisschen Zeit mit seiner gerissenen Patellasehne. Und hier guckst du eben nicht auf eine Langzeitlösung, meiner Meinung nach, sondern auf was Kurzfristiges. Und diese Lösung heißt bei mir Teddy Buchanan, Linebacker von Cal kommt der. Super intelligent in der Coverage ist der. Der ist nicht so der Superathlet, der hat aber laut Analyse, das fand ich irgendwie süß, der hat eine gute Arbeitsmoral und eine gute Mentalität. Und ich habe das so übersetzt in, weißt du, der macht halt das, was die Coaches ihm sagen. Der kann also schnell so ein Impact-Player sein, der jetzt nicht so der freaky Athlet ist, aber du sagst ihm, was der umsetzen soll und der ist dann halt so reliable. Ne? Ist übrigens auch was für die Special Teams, eben kein flashy Player, aber verlässlich und sowas finde ich in Runde 5 an 168 vertretbar. Du wahrscheinlich auch.
Ja, auf jeden Fall, finde ich gut. Ich mache jetzt was und daran sehen wir schon, dass unsere, jetzt können wir gleich nochmal drüber philosophieren, wir gehen ja auch gleich nochmal alle unsere Picks durch. Ich glaube, dass wir die an unterschiedlichen Positionen, abgesehen von der ersten, wo wir identisch waren, genau gleich getraftet haben, weil ich liege ja, du hast jetzt quasi den Linebacker-Spot geschlossen, jetzt haben wir beide einen Linebacker.
Ja.
Und Stand jetzt hast du einen O-Liner mehr als ich und surprise, Tim nimmt jetzt einen O-Liner. Das heißt, krass. Ich glaube, wir haben tatsächlich genau dieselbe Anzahl von Positionen getraftet.
Nee, haben wir nicht.
Wen hast du, wenn ich nicht habe?
Du hast einen Corner.
Ach, hast du keinen Corner?
Nee.
Ah, okay. Das machen wir, den Abgleich machen wir gleich nochmal. Ja, okay. Ja. Spannend. Also ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, nämlich auch ähnliche Argumentation wie Flo vorhin, gar nicht so viel später am Ende des Tages auch, jetzt nochmal die O-Line zu stärken. Wie gesagt, wir wissen es alle, davon kann man nicht genug haben. Verletzungen passieren dort leider sehr, sehr viel. Und wer weiß, ob man da getroffen hat, wer weiß, ob auch die neuen Kandidaten, die dazugekommen sind, halten, was sie versprechen. Von daher gehe ich auch tatsächlich auf die Interior O-Line, weil der erste, den ich ja gedraftet habe in Runde 2, der kann ja auch Tackle spielen, wie wir schon intensiv diskutiert haben miteinander. Und zwar habe ich jetzt hier einen ganz spannenden Kandidaten gefunden. Der wird auch projiziert so für Runde 4, 5, nämlich Clay Webb. Clay Webb spielt bei Jacksonville State, ist 1,91 und wiegt 142 Kilo. Wirklich kompakter Brocken. Ne? Also das ist schon krass. Und jetzt bin ich mal tief in seine Historie vom Herrn Webb eingestiegen. Der war tatsächlich ein
5-Sterne... Lass mich raten, du hast im Webb nachgeschaut.
Oh, war der tief.
Entschuldigung.
War der tief. Im World Wide Web habe ich Clay Webb gestalkt. Er war ein 5-Star-Recruit. Klar, das sind jetzt ein paar von den Jungs, die wir gesehen haben. Und ganz interessant, als er quasi rekrutiert wurde, galt er als der beste Center des Landes.
Mhm.
Fand ich super spannend. Also jemand, der da wirklich auch Talent hat. Sieht man auch in seinem Spiel, hat eine super Technik, ist sehr, sehr beweglich, trotz seiner Schwere von 142 Kilo. War tatsächlich auch bei Georgia direkt eingeschrieben. Also natürlich, klar, wenn du der beste Center des Landes bist, dann gucken die Bulldogs da ganz genau hin, haben sich ihn auch geschnappt. Aber da hat er am Anfang seiner College-Karriere nicht so viel gespielt und das sieht man ja heute immer mehr. Ist dann auch ins Transfer-Portal rein und ist dann gewechselt zu Jacksonville State, weil er kommt nämlich ursprünglich aus Alabama und Jacksonville ist ja nicht weit weg von Alabama und dann ist er ein bisschen näher in die Heimat reingegangen und hat dort dann eine super College-Karriere hingelegt. Und das muss man dazu sagen, hat dann aber gar nicht so sehr als Center gespielt, sondern gerade jetzt am Schluss in den letzten Jahren hat tatsächlich als Left Guard gespielt. Das heißt, es ist auch durchaus jemand, der noch quasi für Dickerson da einfach mal jemanden sein kann, der bei hoffentlich nicht eintretenden Verletzungen, wir haben alle gesehen, wie Dickerson sich durchgequält hat.
Das ist egal, wenn der verletzt ist, der spielt trotzdem.
Ja, ganz genau. Ja. Und darauf will man sich hoffentlich nicht immer verlassen. Deswegen habe ich gesagt, hey, das ist doch super. Da ist jemand, der theoretisch, weil Dickerson, klar, ist ja auch Ersatz-Center. Und wir haben es letztes Jahr gesehen. Und Flo, da haben wir doch drüber noch Späßchen gemacht. Was wäre denn passiert? Cam Jurgens war krass verletzt. Dickerson war krass verletzt. Wir hätten da Center gespielt. Und wir wissen ja beide, das ist ja super schwierig, ne, den Ball zu snappen und dann zu blocken. So, absolut. Deswegen, nach meiner Logik, hey, super smart. Ich hole mir Clay Webb rein. Der war mal der beste Highschool-Center des Landes und hat jetzt Left Guard gespielt. Also kann quasi beides. Fand ich mega cool.
Finde ich super. Also das passt ganz gut. Dann lass uns noch einmal zusammenfassen. Wir können ja nochmal unsere Picks übereinander legen, zumindest was Positionsgruppe angeht. Ich habe Interior D-Line in Runde 1, du auch.
Ja.
Runde 2 Edge.
Da habe ich Offensive Tackle.
Tag 3 habe ich Tight End.
Safety.
Ich dann Safety in Runde 4.
Corner.
O-Line in Runde 5 an 161 und 64, also zweimal O-Line.
Da habe ich Tight End und Linebacker.
Mhm. Und dann noch Wide Receiver und Linebacker bei mir, ebenfalls in Runde 5.
Da habe ich Wide Receiver und O-Liner nochmal, den eben besprochenen. Also, das heißt, ich habe einen Corner. Und was hast du dafür genommen, was ich nicht habe? Ist dir aufgefallen? Wie viele O-Liner hast du? Das ist 3, oder?
2.
Okay, das ist nicht die O-Line. Wo ist die Diskrepanz? Safety Edge. Haben wir beide, richtig?
Ah, Safety ich hab haben Edge. Wir beide. Ich habe Edge in Runde 2.
Ja. Ja, okay. Ja, das ist natürlich interessant und das kann natürlich uns auch auf die mir auf die Füße fallen, dass ich Edge komplett ignoriert habe, bin ich ganz ehrlich. Aber da werden sich die Eagles auf jeden Fall dann von den undrafted Free Agents nochmal irgendwie ein paar rausnehmen, die sie dann im Trainingcamp einfach ausprobieren. Aber ja, das ist natürlich, wäre, muss ich gestehen, das wäre untypisch für die Eagles, wenn sie gar nichts auf der Edge machen würden, historisch gesehen. Aber ich bin mal gespannt. Vielleicht sind sie ja zufrieden. Ich meine, Jellix Hunt hat ja auch sich super reingespielt am Ende der Saison. Letztlich, aber da gestehe ich mir ein, das könnte mir auf die Füße fallen.
Wie auch immer.
Aber der Corner kann dir auch auf die Füße fallen.
Total. Und wir haben ja eingangs gesagt, also richtig und falsch gibt es an der Stelle nicht. Es gibt wilde Theorien und ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass vor allem die erste Runde total wild wird und die erste Runde dann auch über den weiteren Verlauf dieses Drafts 2025 maßgeblich entscheiden wird. Wie auch immer und wie wir hier auch immer auseinander oder dann eben auch zusammenliegen, dann auf jeden Fall auf zum nächsten Super Bowl-Ring. Da sind wir uns einig, das Fenster ist nämlich immer noch offen und das bleibt bitte auch offen. Ich habe keinen Corner drin übrigens, weil ich einfach Kili Ringo erstmal vertraue. Wenn man ehrlich ist, wird das Geld hier aber früher oder später eine Rolle spielen. Ne? Du musst ja Cooper DeJean und Quinion Mitchell irgendwann bezahlen. Und wenn Ringo dann übrigens auch noch zündet, musst du den am Ende seines Rookie-Deals ja auch noch bezahlen, 2026. Und das wird teuer. Also insofern würde ich mich gar nicht so sehr über einen Corner im Draft wundern. Übrigens noch nicht mal über einen frühen Cornerback-Pick. Also bei mir passt der nur einfach irgendwie nicht rein.
Ja, nö, nee, verstehe ich total. Es wird super spannend. Also ich glaube, soweit sind wir uns einig, wir finden beide eigentlich die Mock-Drafts des jeweiligen anderen ganz cool. Also ich glaube, dass damit hätten wir zumindest mal von unserer laienhaften Einschätzung die Löcher gestopft, würden uns natürlich nochmal ordentlich eindecken mit undrafted Free Agents und dann einfach zu gucken, was die so drauf haben. Da waren ja auch mal das ein oder andere Talent schon dabei. Ich glaube, das wird richtig cool und ich hoffe, ihr da draußen habt auch fleißig mitgemockt, weil schickt uns alles zu, was ihr gemockt habt. Wir würden es gerne sehen und am Schluss werten wir es dann mal aus. Und vor allen Dingen, schreibt bitte dann auch nach dem Draft eure Punkte mit dazu. Also ihr dürft uns gerne schon jetzt die Mocks schicken, aber bitte zählt danach selber eure Punkte nochmal zusammen nach dem Draft. Dann vergleichen wir mal. Und das letzte Mal haben wir auch den Sieger gekürt. Und das werden wir natürlich auch dieses Mal machen. Das heißt, also auch da natürlich hier die Chance, der ganzen Community zu zeigen, dass ihr der beste Mock-Drafter des Brotherly Talks und der ganzen Philadelphia Eagles Community seid.
Viel Spaß euch auf jeden Fall beim Mocken. Spaß macht's uns auf jeden Fall. Zum Abschluss noch eine Feel-Good-Story für euch. Heute bei Adam Schefter und überall sonst auch gelesen, kurze Zeit später. Ich glaube, Adam Schefter war der erste. Jalen Hurts wurde in die 2025 Time 100 gewählt. Das ist eine Liste vom Time Magazine, die einmal im Jahr erscheint, und zwar eine Liste mit den 100 einflussreichsten Menschen auf diesem Planeten. Jalen Hurts ist jetzt offiziell einer davon. Also wenn das kein Grund ist, Philadelphia Eagles Fan zu werden, dann weiß ich es auch nicht, oder?
Sind wir ja eh schon alle. Aber du hast völlig recht. Schöne Geschichte und wohlverdient. Natürlich ein bisschen amerikanisch eingefärbt, das ist auch klar. Wahrscheinlich sind es die 100 einflussreichsten Menschen aus der Sicht der USA. Aber ich fand die Begründung auch ganz cool. Jemand, der durch allerlei Hindernisse gegangen ist, der abgeschrieben wurde, das doch allen bewiesen hat. Und deswegen ist eine tolle Auszeichnung für ihn.
Steht doch bestimmt auf deiner Bucketlist auch noch, oder? Einmal in diese Liste rein.
Bevor ich das werde, glaube ich, Flo, bist du erstmal dran.
I don't think so. Schöner Abschluss. Das war dann also der große Philadelphia Eagles Mock Draft 2025 im Brotherly Talk. Schreibt uns gerne euer Feedback, schickt uns eure Mocks. Feedback wie immer natürlich. Wir sind echt gespannt, ob ihr die Dinge ähnlich seht oder vielleicht so ganz anders. Darf ja auch sein. Der NFL Draft dann nächste Woche bei Nitro und auf RTL Plus live zu sehen. Wir bleiben für euch dran hier im Podcast sowieso. Auch auf Instagram natürlich. Folgt uns da auch gerne, wenn ihr mögt. Damit ist alles gesagt. Danke fürs Zuhören heute. Macht's gut und go Birds.
Go Birds.